Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Kleiner und feiner, das will die UBS werden. Sie hat im letzten Jahr rund 4 Milliarden Gewinn gemacht. Riesig und mächtig, das wird der neue Rohstoffkonzern. Glencore und Xstrata wollen fusionieren. Dann Vermittlungsversuch in Damaskus. Russlands Außenminister will Assad von der Gewalt abbringen. Und schließlich:
This country can't be knocked out with one punch. We get right back up again, and when we do, the world's gonna hear the roar of our engines.
Dieses Land kann mit einem Schlag wieder an die Spitze kommen, und dann wird die Welt nur noch das Röhren unserer Motoren hören, sagt Hollywoodstar Clint Eastwood. Er macht den USA Hoffnung und verstört damit die Republikaner. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. 4,2 Milliarden Franken, so viel hat die Grossbank UBS im letzten Jahr unter dem Strich verdient. Das ist deutlich weniger als noch vor einem Jahr. Einzelheiten von Evelyn Kobler.
Die Finanzmärkte spielen verrückt, die Schuldenkrise lähmt die Investoren und dann war da auch noch das Debakel in London, bei dem ein Händler der UBS 2,3 Milliarden US-Dollar verzockt hat. Die UBS schaut auf ein schwieriges letztes Jahr zurück. Dass dabei der Jahresgewinn zusammengeschrumpft ist auf noch 4,2 Milliarden Franken, das nimmt CEO Sergio Ermotti scheinbar gelassen hin.
Also wenn wir schauen, die Marktsituation allgemein, ich glaube, ist ein gutes Gewinn.
Der Gewinn ist um 40% gesunken. Da hat Sergio Ermotti kurzerhand auch den Bonustopf für seine Banker um 40% gekürzt. Das dürfte vor allem die Investmentbanker treffen, denn das Geschäft mit Aktien, Anleihen und Firmenübernahmen kam gegen Ende Jahr weltweit ins Stocken.
Die Kunden haben sich sehr stark zurückgehalten und war auch richtig so zu machen in dieser Marktsituation. Man muss schon aufpassen. Und ich glaube, dass wir werden noch einige Monate brauchen, bis wann die Ruhe kommt.
Positiv fällt hingegen auf, dass die UBS im letzten Jahr 42 Milliarden Franken neues Kundengeld akquiriert hat. Die Zeiten, in denen die Kunden der UBS in Scharen den Rücken gekehrt haben, sind offenbar vorbei. Damit die UBS auf Kurs bleibt, will Ermotti jetzt kräftig weitersparen. Das könnte auch einen weiteren Stellenabbau beinhalten. Die Belegschaft kann jedenfalls noch nicht aufatmen.
Die UBS, ihr Sorgenkind, Investmentbanking und die Aussichten, wir kommen gleich darauf zurück, nach den Nachrichten des Tages, und die hat Christian Lüscher.
Syrien und Russland haben sich für eine erneute Beobachtermission der Arabischen Liga in Syrien ausgesprochen. Russland unterstütze diesen Schritt, sagte Außenminister Lavrov nach einem Treffen mit Präsident Assad in Damaskus. Eine erste solche Mission hatte die Arabische Liga abgebrochen, weil die Beobachter in ihrer Arbeit behindert wurden. Die Kämpfe in der Stadt Homs, einem Zentrum der Opposition, gingen heute unvermindert weiter. Arabische Länder am Persischen Golf kündigten an, die diplomatischen Beziehungen zu Syrien einzufrieren. Frankreich und Italien haben ihre Botschafter in Syrien zu Konsultationen zurückgerufen. In ganz Griechenland haben heute Zehntausende Angestellte gestreikt. Sie wehrten sich gegen die geplanten Lohnkürzungen. Schulen, Ministerien und Banken blieben meist geschlossen und der öffentliche Verkehr stand teilweise still. Unterdessen ziehen sich die Verhandlungen über neue Sparmaßnahmen weiter in die Länge. Die Regierungsparteien haben ein Treffen, das eigentlich am Nachmittag hätte stattfinden sollen, auf den Abend verschoben. Gegen die geplante Fusion der beiden Rohstoffkonzerne Glencore und Xstrata gibt es Widerstand. Zwei der größten Investoren beim Bergbaukonzern Xstrata halten das Angebot von Glencore für die Aktien von Xstrata für zu tief. Die beiden Investoren allein könnten den Zusammenschluss aber nicht verhindern. In Ungarn hat Ministerpräsident Viktor Orbán seine umstrittene Politik verteidigt. Dank der neuen Verfassung steht das Land heute auf neuen Grundlagen. Eine Rückkehr zum alten System werde es nicht geben, sagte Orbán in einer Rede an die Nation. Die EU-Kommission hat drei Verfahren gegen Ungarn eingeleitet, weil sie in Gesetzen über die Nationalbank, über die Gerichte und über den Datenschutz EU-Verträge verletzt sieht. Die Schweiz behauptet ihren Spitzenplatz in Europa, wenn es um die Innovationsfähigkeit ihrer Wirtschaft und ihrer Hochschulen geht. Das zeigt der neueste Vergleich der EU-Kommission. Demnach liegt die Schweiz vor den innovativsten EU-Ländern Dänemark, Deutschland, Finnland und Schweden. Die besondere Stärke der Schweiz liege bei den Anmeldungen von internationalen Patenten und im Verkauf neuer Produkte, schreibt das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement. Der Anteil der Beschäftigten in Wissenschaft und Forschung sei weiter über dem Durchschnitt, ebenso der Anteil an hochtechnologischen Gütern am Export. Das Benediktinerkloster Disentis muss einen neuen Abt suchen. Abt Daniel Schönbechler tritt nach 11 Jahren zurück, aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen, wie das Kloster mitteilt. Der 70-jährige Schönbechler wolle die Leitung des Klosters an jüngere Kräfte übergeben. Abt Schönbechler wird am 18. April demissionieren, einen Tag später wird sein Nachfolger gewählt. Die extreme Kälte fordert vor allem in Osteuropa viele Menschenleben. Eine vorläufige Bilanz von Nachrichtenagenturen ergibt, dass im Osten Europas bisher mehr als 450 Personen starben. Mehr als 130 Todesopfer forderte die eisige Kälte allein in der Ukraine, fast 70 in Polen. In Bulgarien wurden fast 150 Ortschaften wegen starker Schneefälle vom Verkehr abgeschnitten. Zudem gab es vielerorts keinen elektrischen Strom mehr. Von der Umwelt abgeschnitten sind auch etwa 70.000 Dorfbewohner in Serbien, Kroatien und Bosnien. Am Schwarzen Meer blieben unter anderem die Häfen von Varna, Burgas und Constanta geschlossen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.158 Punkten plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.871 Punkten, ebenfalls plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.20.93 gehandelt und der Dollar zu 91.31. Das Wetter, morgen im Norden Hochnebelfelder, in den Alpen und im Süden meist sonnig. Im Norden mit Bise um minus 6 Grad kalt, im Süden plus 3 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News und so geht's hier weiter. Die Megafusion im Rohstoffgeschäft. Ein Alarmsignal für die Konkurrenz oder eine echte Chance? Die neuen Zusagen in Damaskus, ein Spiel auf Zeit oder ein Erfolg der russischen Vermittlung? Angela Merkel in Sarkozys Wahlkampf. Wirkliche Schützenhilfe oder eher ein Bumerang? Dann zwischen Drogen und Gewalt.
Algunos amigos los han asaltado y les han quitado el carro y les han puesto pistolas.
Ein Besuch in der mexikanischen Industriestadt Monterrey und schließlich Clint Eastwood. Er lobt die Innovationskraft der amerikanischen Autoindustrie und steht plötzlich da wie ein Verräter. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Zuerst aber zur UBS. Die Schuldenkrise und der Milliardenverlust eines Londoner Händlers haben ihr im letzten Jahr deutlich zugesetzt. Der Nettogewinn der Schweizer Grossbank brach um 44% ein. Und die Aussichten für die nächste Zeit scheinen nicht rosiger. Jetzt will die UBS weiter schrumpfen. Wo genau, habe ich Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler gefragt.
Die Kosten sind quer durch die Bank relativ hoch. Das hat sich gerade im letzten Jahr gezeigt. Da hat die Bank die Kosten um 2 Milliarden eigentlich gesenkt. Und trotzdem ist das Verhältnis zwischen Kosten auf der einen Seite und Einnahmen auf der anderen Seite, dieses Verhältnis hat sich im letzten Jahr noch verschlimmert, trotz Sparen. Das Sparen soll jetzt nochmals weitergehen und vor allem in der Investmentbank. Dort sollen ja besonders riskante Geschäfte abgebaut werden. Die sollen nicht mehr getätigt werden. Das fordert auch der Regulator so. Sprich, er macht diese Geschäfte einfach finanziell sehr unattraktiv, weil er die quasi finanziell bestraft. Von diesen Geschäften will sich die UBS jetzt dort trennen und das ist ein Prozess, der läuft.
Das Investmentbanking ist tatsächlich das große Sorgenkind der UBS. In der Krise halten die Kunden ihr Geld zusammen. Keine Experimente, heißt das Motto. Das wird sich ja rasch nicht ändern.
Genau, die Aussichten sind nicht wahnsinnig rosig und wie schwierig es ist, das hat sich gerade im 4. Quartal gezeigt. Das war ein besonders schwieriges Quartal, nicht nur für die UBS, für alle. Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, die haben alle ziemlich gelitten mit ihren Investmentbanken. Die UBS hat in der Investmentbank im 4. Quartal ja einen Verlust von 250 Millionen eingefahren, also dort sogar rote Zahlen geschrieben und angesichts der Schuldenkrise, auch der schwierigen Konjunkturaussichten, da bleibt natürlich der Risiko Risikoappetit der Anlegerinnen und Anleger und auch der Risikoappetit von Unternehmen relativ klein auf absehbare Zeit. Da wird nicht sein mit großen Wertschriftenhandel und Firmenübernahmen, wo die UBS dann Geld verdienen könnte. Hier muss also die UBS wirklich gesund schrumpfen, sich selber auch die Kosten senken. Das ist besonders dringend. Sergio Ermotti sieht sich hier auf kurz, aber den Tatbeweis, dass eben seine Investmentbank wirklich mal wieder Gewinne schreibt, diesen Tatbeweis muss er dann noch liefern.
Also muss man da auch damit rechnen, dass Banken ihre Stelle verlieren?
Das ist mindestens nicht ganz ausgeschlossen. Ja, hat es heute nicht so ganz klar gesagt, aber er hat es doch angedeutet, er will weiter Kosten senken und bei einer Bank heißt es halt relativ rasch dann Stellenabbau.
Das Renommee der UBS hat in den letzten Jahren gelitten, auch durch den Zuckerskandal im September. Trotzdem halten gerade die Superreichen offenbar der Bank die Treue. Weshalb denn?
Ja, das Imageproblem, das war vor allem ein Problem, mit dem die UBS hier in der Schweiz im Heimmarkt gekämpft hat. Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass gerade nach dem Debakel in London, wo da ein Händler 2,3 Milliarden verzockt hatte in die Investmentbank in London, dass jetzt hier in der Schweiz in den letzten paar Monaten wieder über 1 Milliarde Franken an Kundengeldern von Konti abgezogen worden sind. International, da kämpft die UBS eigentlich deutlich weniger mit einem Imageproblem. Gerade in Asien, da zieht einfach die Marke UBS, auch die Marke Schweiz, die damit verbunden ist, nach wie vor bei Reichen. Die UBS kann diese Ultrareichen nach wie vor anziehen. Sie kann ihnen den vollen Service bieten, die volle Servicepalette. Und für diese Klientel ist die UBS nach wie vor eine der stärksten Vermögensverwalterinnen.
Ab Mai übernimmt der ehemalige Bundesbankchef Axel Weber im Verwaltungsrat das Zepter. Dann hat er also gar nicht ein richtig schwieriges Erbe.
Ja, ich würde sagen, Oswald Grübel und Caspar Felig, als diese zwei zusammen ans Ruder gekommen sind, die haben ein deutlich schwierigeres Erbe angetreten damals. Da stand die UBS wirklich relativ nah am Abgrund, da gab es einiges zu tun. Jetzt hat die UBS doch schon einiges erreicht, hat sich doch deutlich saniert. Die Risiken werden abgebaut, eben die Kunden laufen nicht mehr davon, im Gegenteil, die kommen zurück. Die Bank schreibt wieder Milliarden Gewinne, selbst wenn da ein Händler in London 2,3 Milliarden verzockt, was ja auch kein Pappenstiel ist. Und die UBS hat vor allem auch das Eigenkapitalpolster, das gerade in Krisenzeiten als Sicherheitspolster dient, massiv aufgestockt. Also sie steht massiv solider da. Da ist doch schon einiges gegangen. Axel Weber und Sergio Ermotti, klar, die müssen jetzt auch noch einige Baustellen gerade in der Investmentbank aufräumen und sich gesund schrumpfen. Aber dieser Job ist einfacher als den, den Oswald Grübel und Caspar Felig anpacken mussten.
Das war Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Die UBS steht also nach turbulenten Jahren wieder stabiler da als auch schon. Und trotzdem zahlt sie als Unternehmen, gleich wie die Credit Suisse, nach wie vor keine Steuern. Das Steuergesetz gibt den beiden Großbanken die Möglichkeit, aktuelle Gewinne mit den vergangenen Verlusten zu verrechnen und sich so von den Steuern zu befreien. Die Stadt Zürich, wo Credit Suisse und UBS ihren Hauptsitz haben, muss deshalb seit Jahren von ihren Reserven zehren. Klaus Ammann.
Jeder sechste Steuerfranken der Stadt Zürich kam von den beiden Großbanken Credit Suisse und UBS bis 2007, bis zur Finanzkrise. Die Credit Suisse machte große Verluste, die UBS musste durch den Bund gerettet werden. Die Steuerquelle Großbanken versiegte. Für die Stadt Zürich, die wie keine andere von den Banken abhängig ist, begann eine Durststrecke, sagt Finanzvorsteher Martin Vohlenwieder.
Wir haben zum Glück in der ersten Hälfte des letzten Jahrzehnts Reserven bilden können. Wir haben beinahe ein Eigenkapital von 1 Milliarde gehabt. Und dank diesem Eigenkapital sind wir immer noch in der Lage, das heute noch gut 700 Millionen beträgt, auch eine Durststrecke durchzustehen, ohne markant an den Leistungen schrauben zu müssen bzw. die Leistungen zu reduzieren.
Unterdessen machen beide Großbanken zwar wieder Gewinn, aber zu wenig, um Steuern bezahlen zu müssen. Laut Gesetz können Unternehmen bis zu 7 Jahre zurückliegende Verluste vom Gewinn abziehen vor Steuern. Madeleine Simonek, Steuerrechtsprofessorin an der Uni Zürich.
Die Idee ist, dass ein Unternehmen nur auf seinem tatsächlich erzielten Gewinn besteuert wird, und zwar über eine längere Periode betrachtet. Unternehmensgewinne unterliegen großen Schwankungen und somit wäre es nicht sachgerecht, wenn man nur auf das einzelne Steuerjahr abstellen würde.
Unternehmen können also fette und magere Geschäftsjahre ausgleichen. Sie bezahlen Steuern für den Gewinn unter dem Strich. In dieser Beziehung unterscheiden sich Unternehmen klar von Privatpersonen, erklärt Madeleine Simonek.
Bei Privatpersonen gelten ganz andere Grundsätze. Private Aufwendungen können nie von den Steuern in Abzug gebracht werden. Hingegen geschäftliche Aufwendungen sind abzugsfähig, und zwar unabhängig davon, ob dies jetzt ein kleines, mittleres oder ein grosses börsenkotiertes Unternehmen ist.
Die Credit Suisse verrechnet voraussichtlich in diesem Geschäftsjahr ihre letzten Verluste und beginnt ab 2013 wieder moderat Steuern zu bezahlen in der Stadt Zürich. Bei der UBS dauert es noch länger. CEO Sergio Ermotti:
Wir würden lieber Steuern bezahlen in der Schweiz, wenn wir mehr Gewinn machen könnten. Und ich glaube, dass in die nächsten 3-4 Jahren wir planen, doch in diese Gewinnzone zu gehen. Und dann werden wir wieder auch Steuern bezahlen.
Der Stadtzürcher Finanzvorsteher Martin Vollenwieder rechnet konkret für 2015 wieder mit UBS-Steuern. Er hat seine Prognosen allerdings immer wieder nach hinten korrigieren müssen. Klar ist für ihn, dass die Grossbanken nie wieder zu den Goldeseln werden, die sie mal waren, damals, als sie jeden sechsten Zürcher Steuerfranken bezahlten.
Ich rechne etwa, dass es noch jeder zehnte oder jeder zwölfte Franken sein wird. Wir haben ganz klar eine Situation, dass die Banken, nicht zuletzt auch dank der Regulierungen, zu denen ich stehe, weniger Risiko eingehen können, weniger Risiko eingehen wollen, so hoffe ich wenigstens. Und wenn sie weniger Risiko eingehen in Geschäften, können sie mit weniger Gewinn rechnen und damit auch mit weniger Steuern für die öffentliche Hand.
Vollenwieder betont aber, dass der Finanzplatz Zürich nicht nur aus den beiden Grossbanken, sondern aus vielen weiteren Finanzdienstleistern, Versicherungen, Vermögensberatern, mittleren und kleinen Banken besteht. Sie haben größtenteils auch in den vergangenen Krisenjahren Steuern bezahlt. Die Stadt Zürich ist darauf angewiesen, dass sie es auch in Zukunft tun.
Klaus Ammann berichtete: Achtung, ein Riese ist im Anmarsch. Der Rohstoffhändler Glencore und das Bergbauunternehmen Xstrata schließen sich zusammen. Damit entsteht nicht nur der mit Abstand umsatzstärkste Schweizer Konzern, die Glencore Xstrata International zählt dann weltweit auch zu den ganz Großen im Rohstoffgeschäft. Die neue Marktmacht birgt Risiken, aber auch Chancen, wie selbst Kritiker des internationalen Rohstoffbusiness meinen. Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler.
Über 200 Milliarden Dollar haben Glencore und Xstrata im letzten Jahr zusammen umgesetzt. Stimmen die Wettbewerbsbehörden und auch die Aktionäre der Fusion zu, entsteht das weitaus größte Unternehmen der Schweiz. Fast doppelt so groß wie der Nahrungsmittel-Multi Nestle und fast viermal größer als der Pharmakonzern Novartis. Ein fusionierter Gigant Glencore Xstrata deckt vom Abbau im Bergwerk über die Verarbeitung, die Raffinierung der Rohstoffe, über den Verkauf und die Vermarktung bis zum Transport der Rohstoffe die gesamte Wertschöpfungskette ab. Das ist einmalig im Rohstoffgeschäft, betont selbstbewusst Mick Davis, der designierte Chef des Rohstoffgiganten.
And that is where the difference is, and that is where the optionality comes, and that is why this is a compelling transaction.
Deshalb mache die Fusion Sinn. So werde es möglich, dass aus 1 plus 1 nicht nur 3 oder 4 resultiere, sondern 11, rechnet Mick Davis vor.
But I think we can make a virtue as we build the bridge of cooperation between these two cultures and make sure that 1 and 1 equals much more than 3 or 4, 1 and 1 actually equals 11.
Auch Daniel Benz, Analyst bei der Zürcher Kantonalbank, bezeichnet die Fusion als einzigartig. Der neue Konzern erlange eine besonders starke Marktposition.
Sie haben einen starken Handelsbereich, sie haben aber auch viele Transportmöglichkeiten, sie haben viele Lagerungsmöglichkeiten. Und das ist im Vergleich zu den anderen Hauptkonkurrenten, sei es BAP Billiton oder Rio Tinto, einzigartig. Und durch die Übernahme der Industrieaktivitäten von Xstrata wird nun auch im Minenbereich die Position noch deutlich gestärkt.
Bei einzelnen Rohstoffen wird der fusionierte Konzern gar zum Marktführer aufsteigen. So bei der Kraftwerkskohle und bei Zink. Bei Kupfer und Nickel wird Glencore Xstrata über einen bedeutenden Anteil auf dem Weltmarkt verfügen. Die Vorteile eines voll integrierten Rohstoffunternehmens bergen aber auch Gefahren. Sie könnten die Wettbewerbshüter auf den Plan rufen, weil der Konzern seine Macht missbrauchen könnte. Skeptisch sind auch noch Xstrata-Großaktionäre. Der viertgrößte Aktionär Standard Life Investments und auch die britische Vermögensverwaltungsgesellschaft Schröders drohen den Zusammenschluss zu verhindern. Sie beurteilen das Angebot von Glencore pro Xstrata-Aktie als zu tief. Nicht Vorbehalte äußert hingegen der Rohstoffexperte Urs Riebi von der Entwicklungsorganisation Erklärung von Bern. Er kritisierte wiederholt den Rohstoffkonzern Glencore wegen Umweltsünden und Menschenrechtsverletzungen. Urs Riebi hofft nun mit der Fusion auf eine Verbesserung der Situation in den Glencore-Minen.
Da Glencore wirklich bei Null startet, wäre bereits ein Anheben auf Xstrata-Geschäftspraxis ein gewisser Fortschritt. Da gibt es in der Tat Hoffnungen von unserer Seite, auch dadurch, dass die ganzen Minen jetzt zum Xstrata-Bergbaumanagement übergehen.
Doch müssen die Xstrata-Aktionäre auch künftig Druck machen, damit die erlangten Standards für die Umwelt und gegen die Korruption im Bergbau erhalten bleiben.
Viele Freunde hat der syrische Präsident Assad nicht mehr. Seit er mit gnadenloser Brutalität gegen sein rebellierendes Volk vorgeht, haben ihm einstige Verbündete den Rücken gekehrt. Die russische Regierung ist da anders. Sie hat bisher stur jede internationale Ächtung des syrischen Regimes blockiert, jüngst mit ihrem Veto auch eine UNO-Resolution. Russland, so hieß es in Moskau, Russland wolle lieber vermitteln. Heute nun war der russische Außenminister Sergei Lavrov bei Präsident Assad in Damaskus. Ich bin nun verbunden mit unserer Nahost-Korrespondentin Irin Meyer. Wie wurde denn der Gast empfangen?
Außenminister Lavrov und seine Delegation wurden in Damaskus mit Jubel empfangen, mit großen Dankeskundgebungen. Es wurden russische Fahnen geschwungen. Auch in der zweitgrößten Stadt, in Aleppo, hat das Regime eine ähnliche Szenerie organisiert. Das Ganze erinnerte ein bisschen an den Kalten Krieg, denn gleichzeitig zu diesem Empfang für die Russen zogen viele westliche Staaten demonstrativ ihre Botschafter aus Damaskus ab. Und das zeigt wohl, dass es hier um Interessen und Positionen geht, die weit über Syrien hinausgehen.
Russland selbst versucht alles, um als ehrlicher Makler dazustehen. Und tatsächlich hat Lavrov nach dem Treffen erklärt, Assad wolle die Gewalt auf allen Seiten beenden. Was heißt denn das?
Ich glaube, es heißt, dass er nicht einseitig seine Panzer zurückziehen will. Ich interpretiere diese Formulierung, die übrigens gar nicht neu ist. Er verwendet sie schon seit Wochen. Ich glaube, das bedeutet, dass das Regime die Gewalt erst stoppen wird, wenn der Aufstand niedergeschlagen ist. Denn Assad begründet ja die Gewalt des Regimes mit der Gewalt durch die Aufständischen. Und Russland teilt diese Auffassung mindestens zum Teil, ganz im Gegensatz zu den westlichen Staaten, die die Gewalt ausschließlich dem Regime zuschreiben.
Assad verspricht zudem eine Abstimmung über die Verfassung, möchte die Beobachtermission der Arabischen Liga wieder im Land, alles Zusagen, die er ebenfalls schon früher gemacht hat. Spielt er da einfach auf Zeit?
Er spielt sicher auf Zeit und durch das Scheitern der UNO-Resolution am Samstag hat er Zeit gewonnen. Auf der anderen Seite hat Russland mit dem Veto am Samstag eigentlich die letzten Mittel ausgeschöpft, um Assad zu stützen. Und wenn jetzt große Reformversprechen gemacht werden von Assad und Russland sagt, es wolle vermitteln, dann ist das wird wohl verhallen im Nichts. Die Opposition anerkennt Russland nicht als ehrlicher Makler und den Reformen von Assad glaubt niemand mehr, weil er sie nie umgesetzt hat. Beide, Russland und Assad, setzen nun auf eine arabische Lösung. Russland auch, weil es sich prinzipiell wehrt gegen eine westliche Interventionspolitik. Aber die Idee, nun die Beobachtermission der Arabischen Liga wieder zum Leben zu erwecken, dürfte keine großen Chancen haben, denn diese Mission wurde sehr schnell für gescheitert erklärt, auch von den arabischen Golfstaaten.
Unterdessen geht das Morden ja ungebremst weiter. Seit Tagen bombardieren syrische Truppen die Oppositionshochburg Homs. Es soll Hunderte von Toten gegeben haben. Welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt noch, das irgendwie zu stoppen?
Ich glaube, unmittelbar sieht niemand eine Möglichkeit, eine gangbare Möglichkeit, sonst wäre sie wohl ergriffen worden. Die westlichen Staaten sind nach dem Scheitern der UNO-Resolution ziemlich konfus. Sie geben Russland und China jetzt allein die Schuld. Es wirken alle hilflos und ohnmächtig. Man versucht jetzt mit weiteren diplomatischen Mitteln das Regime zu isolieren, mit dem Abzug der Botschafter, mit einer Kontaktgruppe. Man weiß aber nicht, was das genau ist. Die Türkei kündigt vage eine neue Initiative an. Außerhalb der Diplomatie wäre dann der nächste Schritt die offene Unterstützung der Aufständischen mit Waffen und Geld. Und der übernächste Schritt wäre dann wohl die militärische Intervention. Aber heute sagen alle, diese Intervention stünde außerhalb jeder Diskussion.
Hat denn Russland noch einen zusätzlichen Trumpf oder war das heute der letzte Versuch, eigentlich einen eigenständigen Weg zu gehen?
Ich glaube, ich habe ja eben gesagt, mit dem Veto wurde eigentlich das letzte Mittel ausgeschöpft. Ich glaube nicht, dass Russland noch einen zusätzlichen Trumpf hat.
Das war unsere Nahost-Korrespondentin Irin Meyer. Herzlichen Dank. Nicht nur Russland, auch China hat im UNO-Sicherheitsrat gegen eine Syrien-Resolution gestimmt. In Peking wird das als Zeichen gewertet, dass man sich vom Westen her nicht mehr vorführen lässt. Die Welt müsse sich daran gewöhnen, dass China künftig bei internationalen Streitfragen wie eben Syrien unangenehme Wahrheiten ausspreche, heißt es dazu in der Überseeausgabe des Parteiorgans Volkszeitung. ARD-Korrespondentin Ruth Kirchner berichtet.
Plötzlich habe ich das Gefühl, China ist stark. Volle Unterstützung, jubelt ein Internetkommentator. Ein anderer schreibt, das Veto sei die Verkörperung von Chinas Macht. Im chinesischen Außenministerium ist man zurückhaltender. Man habe sich völlig neutral verhalten, sagt Sprecher Liu Weimin. Was Syrien angeht, sind wir weder der Schirmherr der einen Seite, noch lehnen wir die andere Seite ab. Wir vertreten eine faire und verantwortungsvolle Position. Aber hinter dem Veto steckt auch eine gehörige Portion Misstrauen gegenüber den USA und ihren Verbündeten. Denn in China wirft man dem Westen vor, im vergangenen Jahr die UN-Resolution zu Libyen missbraucht zu haben, um damit die Militärschläge gegen Gaddafis Truppen zu rechtfertigen. Damals hatte sich China der Stimme enthalten. Diesen Fehler wollte man nicht wieder machen, sagt Guo Xiangang vom Institut für internationale Studien in Peking. China hatte diesmal dieselben Sorgen wie bei Libyen. Wenn die Resolution verabschiedet worden wäre, hätte der Westen sie nutzen können, um in Syrien militärisch einzugreifen. Und das würde zu vielen Opfern und Zerstörung führen. In China verweist man auch auf den Irak und Afghanistan. Die Interventionen dort hätten zu Chaos und humanitären Katastrophen geführt. China sieht in diesen Kriegen auch den Versuch der USA und Europas, der Welt ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen. Die nationalistische Global Times schreibt, diese Wertediplomatie sei mittlerweile ein machtvolles Werkzeug im weltweiten Wettkampf. Damit würde der Westen Revolutionen und Regimewechsel forcieren und Unruhe schüren. Wissenschaftler Guo argumentiert, Länder wie Russland und China müssten im Weltsicherheitsrat dafür sorgen, dass dieser nicht ein Werkzeug des Westens werde. In internationalen Fragen sollte der Weltsicherheitsrat sich weiterhin an die Prinzipien des Völkerrechts halten, fair und unparteiisch sein und den Weltfrieden und die Stabilität schützen. Das Parteiorgan Volkszeitung geht in einem Kommentar in seiner Überseeausgabe noch weiter. China sitze heute wegen seiner wachsenden Stärke mit am Tisch auf der Weltbühne, heißt es, und müsse sich Gehör verschaffen. Die internationale Gemeinschaft müsse sich an Chinas neue Rolle gewöhnen. Es geht hauptsächlich um das Prinzip der Nicht-Einmischung, das China verletzt sah. Dass China daran so eisern festhält, hat damit zu tun, dass Peking mit den Volksaufständen im Nahen Osten seine ganz eigenen Probleme hat und ja auch eine Einmischung in innerchinesische Konflikte ablehnt, sei es in Tibet, Xinjiang oder vor über 20 Jahren auf dem Platz des himmlischen Friedens. Auch in der Vergangenheit hat China aus diesem Grund im Weltsicherheitsrat Resolutionen blockiert oder zumindest deutlich abgeschwächt. Was diesmal neu ist, Peking hat nicht Moskau vorgeschickt, sondern gemeinsam mit den Russen gestimmt.
Es ist 18 Uhr und 29 Minuten, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit dem Experiment Mercosi, dem Überlebenskampf in Monterey und einem zweiminütigen Aufreger aus Hollywood. Als Wahlkampfhelferin trat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern Abend in Paris auf. Sie gab erstmals gemeinsam mit Präsident Nicolas Sarkozy ein Fernsehinterview und unterstützte ihn damit ausdrücklich in seinem Wahlkampf. Doch hilft das dem umstrittenen Präsidenten wirklich oder vielleicht schadet es ihm sogar? Aus Paris, Rudi Meder.
Nicolas Sarkozy wurde es gestern Abend richtig warm ums Herz.
Quand quelqu'un pour qui vous avez de l'amitié et que vous admirez dit Je soutiens l'action qui est la vôtre. Ça me fait plaisir.
Wenn jemand, den ich schätze und mit dem ich freundschaftlich verbunden bin, sagt, ich unterstütze Sie, dann freut mich das. Sarkozy wurde nicht müde, die deutsche Wirtschaft als Vorbild und Modell zu preisen. Deutschland setze vermehrt auf Kurzarbeit, bilde mehr Lehrlinge aus, habe eine tiefere Arbeitslosenquote. Umfragen zeigen, dass die Franzosen von der deutschen Wirtschaft und ihrer Leistung eine gute Meinung haben. Die Strategen im Élysée sind überzeugt, dass es sich für Nicolas Sarkozy auszahlt, wenn er dazu aufruft, das deutsche Erfolgsmodell zu kopieren. Wenig Freude an der deutschen Schützenhilfe hat dagegen Frankreichs Linke. Dass Sarkozy Merkels Unterstützung brauche, zeige ja nur, wie schwach er sei. Und es bleibt natürlich nicht unwidersprochen, wenn der Präsidentkandidat das hohe Lied auf die deutsche Wirtschaft singt. Pierre Moscovici, der Wahlkampfleiter von Sarkozys Herausforderer, François Hollande.
Il y a des choses dans le modèle social allemand, la précarité, la pauvreté, qui ne sont pas souhaitables. Nous sommes deux sociétés. Donc, pour nous, il n'y a pas un modèle allemand, il y a un modèle
social. Es gäbe Elemente im deutschen Modell, wie die Armut, die prekären Arbeitsverhältnisse, die nicht wünschenswert seien. Wir sind zwei Gesellschaften. Es gibt nicht ein Modell. Es gibt auch ein Modell des französischen Sozialstaats, das es zu bewahren gilt. So Pierre Moscovici. Während sich Sarkozys Berater über den gelungenen PR-Coup freuen, bezweifeln unabhängige Beobachter, dass Merkels Werbetour sich für Sarkozy wirklich auszahlt. Bruno Robert Petit von der linken Zeitschrift Le Nouvel Observateur meint, der Staatspräsident habe gestern Abend im gemeinsamen Fernsehinterview eine jämmerliche Figur gemacht.
Et qu'est-ce qu'on a vu hier à côté d'Angela Merkel? On a vu un petit garçon apeuré qui avait l'air d'être le mauvais élève convoqué par la maîtresse d'école qui lui dit peut mieux faire, peut mieux faire, peut mieux faire.
Was haben wir gesehen gestern? Einen kleinen verängstigten Jungen, der wie ein schlechter Schüler von der Lehrerin zitiert wird, die ihm sagt, du kannst es besser machen, du kannst es besser machen. Auch der deutsche Journalist sei wie ein Lehrmeister aufgetreten. Stellen Sie sich vor, der Präsident erhält im Élysée-Palast eine deutsche Lektion in liberaler Wirtschaftspolitik.
Vous vous rendez compte? Au Palais de l'Élysée, le président de la République prenait une leçon allemande de conduite des affaires libérales et pas sociales sur le plan économique.
Ähnlich der Pariser Essayist und Politkommentator Alain Duhamel. Er betont, die Franzosen seien ein stolzes Volk.
Personne ne veut se faire dicter un vote par une personnalité étrangère, même si on a de la sympathie pour elle, évidemment. En ce qui concerne les intentions.
Niemand will sich von außen eine Wahl diktieren lassen. Der Auftritt zusammen mit Angela Merkel bringe Sarkozy keinen Prozentpunkt mehr Stimmen. Es stimmt, er setzt sich als Präsident in Szene, er erinnert daran, dass er sich zusammen mit Angela Merkel mit der Eurokrise auseinandersetzen musste, aber das ist ein sehr, sehr indirekter Effekt.
Là oui, ça peut jouer, mais c'est vraiment extrêmement indirekt.
In der Satire-Sendung Le Guignol de l'Information, einem vielbeachteten politischen Puppentheater, das jeden Abend über den Bildschirm flimmert, tritt Angela Merkel als, man höre, Präsidentin Frankreichs auf und treibt die Franzosen neben wehender französischer Fahne zur Tüchtigkeit an. Mehr arbeiten, schnell, sagt sie auf Deutsch. Das sagt mehr als wortreiche Kommentare. Es gibt in Frankreich nicht nur eine Bewunderung für die deutsche Wirtschaftskraft, es gibt auch tiefe, latente, antideutsche Ressentiments. Wenn Sarkozy nicht aufpasst, dann überspannt er den Bogen, dann weckt er die alten Gefühle. Profitieren würde dann bei der Wahl nicht der Twitter Merkozy, sondern ein waschechter Franzose, der auf die Eigenständigkeit pocht, ja sogar den EU-Stabilitätspakt neu aushandeln will.
Im Sommer wählt Mexiko einen neuen Präsidenten. Seit gestern ist klar, welche Kandidaten den konservativen Amtsinhaber Calderón beerben möchten. In allen Umfragen liegt der PRI mit seinem Telegilen-Kandidaten Enrique Peña Nieto vorn. Der PRI ist jene Partei, die Mexiko während über 70 Jahren autoritär regiert hat. Wer immer die Wahl gewinnt, er wird viele Probleme lösen müssen. Diese zeigen sich am augenfälligsten in jenen Gebieten, in denen die Drogenmafia wütet und die Gewalt am größten ist. Zum Beispiel in Monterrey, Mexikos größter Industriestadt. Auslandredaktor Franco Battel.
Auf dem Campus der Technischen Universität spielen Studenten Fußball. Daneben, im Schatten hoher Bäume, sitzen Studentinnen. Sie schwatzen und schauen den jungen Männern zu. Eine friedliche Feierabendstimmung. Doch auch hier auf dem Campus fühlen sich viele unsicher. Anna, eine 20-jährige Informatikstudentin, macht sich früh auf den Heimweg. Sie möchte zu Hause sein, bevor es dunkel ist. Pablo ist einer der Fußballspieler. Er studiert im dritten Semester und will Ingenieur werden. Er erzählt von Freunden, die man mit Pistolen bedroht und denen man den Wagen gestohlen hat. Vor gut einem Jahr wurden auf dem Campus der renommierten Uni zwei Studenten erschossen. Seither hat jeder fünfte Student den Campus verlassen und studiert anderswo. Was die Studentinnen und Studenten von Monterrey beschäftigt, wird auch den mexikanischen Wahlkampf prägen. Die Debatte über die Gewalt wird andere Themen verdrängen. Ein Fehler, sagt Wirtschaftsprofessor Isidro Zuloaga vom Colegio de México.
El principal problema de México es la falta de crecimiento y la alta desigualdad.
Ungleichheit und fehlendes Wachstum, das seien die größten Probleme Mexikos. Während Mexiko stagniere, seien Länder wie Brasilien, Chile oder Peru stark gewachsen und hätten die Armut reduziert. Dass diese Länder wachsen, hänge auch damit zusammen, dass diese sich längst aus der einseitigen Abhängigkeit der US-Wirtschaft gelöst hätten, sagt Gerardo Esquivel, auch er ist Ökonom am einflussreichen Colegio de México.
Brasil y otros países de Sudamérica tienen un comercio mucho más diversificado, están mucho más integrados con un país que crece muy rápido como China.
Brasilien zum Beispiel hat seine Wirtschaftsbeziehungen diversifiziert, so Esquivel. Das heißt, Brasilien liefert immer mehr nach China, nach Indien und wächst mit diesen neuen, aufstrebenden Märkten. Dagegen ist Mexiko nach wie vor von der dümpelnden US-Konjunktur abhängig. Dass Brasilien boomt und Mexiko stagniert, hat für Isidro Zuloaga einen weiteren Grund. Mexiko verfolge eine falsche Wachstumspolitik.
El modelo que se tiene en México para crecer es el modelo de apertura económica, que claramente no dio los frutos que debería haber dado, que se esperaban, y no fue cambiado por ningún otro modelo.
Mexikos Wachstumsrezept war und ist die Marktöffnung. 1994 trat Mexiko dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen NAFTA bei. Doch diese Politik hat sich nicht ausbezahlt, im Gegenteil, sagt Ökonom Zuloaga und nennt ein Beispiel. Das Freihandelsabkommen erlaubt es den USA, den mexikanischen Markt mit subventioniertem Getreide zu überschwemmen. Dies entzog Hunderttausenden mexikanischen Bauern die Lebensgrundlage. Nicht die mexikanische Wirtschaft profitierte von der Öffnung, sondern die US-amerikanische. Was hinzukommt, Mexikos Wirtschaft liegt in wenigen Händen.
Es una economía que tiene grupos económicos muy concentrados, muy fuertes. México tiene varios de los millonarios, hipermillonarios del mundo, entre ellos el más millonario del mundo, el Carlos Slim.
Wenige Firmen beherrschen den Markt und diktieren die Preise, sagt Zuloaga. Das macht zwar einzelne Unternehmer steinreich, lähmt aber die Konkurrenzfähigkeit und verhindert Wachstum. Um das zu ändern, wären große Reformen nötig, doch die mexikanische Politik sei nicht einmal zu kleinen fähig. Esquivel nennt ein Beispiel, die mexikanische Bank für Entwicklung. Die Regierung könnte die mexikanische Bank für Entwicklung mit mehr Mitteln ausstatten. Kleine und mittlere Unternehmen kämen so günstig zu Krediten, mehr Wachstum wäre möglich. Eine Idee, die jetzt Thema sein könnte im Wahlkampf, doch wohl kaum in Monterrey und in den anderen Großstädten im Norden Mexikos. Zu sehr ist die Gewalt hier zum Alltag geworden. Komplexe Fragen, zum Beispiel wie fehlendes Wachstum und Kriminalität zusammenhängen, gehen unter. Es dominieren die simplen Rezepte. Zum Beispiel der Ruf nach mehr Repression. Das fordert auch Guillermo Dillon. Er ist Direktor der industriellen Vereinigung Monterreys.
Sí, nosotros hemos apoyado la presencia militar para contrarrestar esto, para enfrentar al crimen organizado, para limpiar las policías y demás.
Wir Unternehmer von Monterrey begrüßen den Einsatz der Armee im Kampf gegen das organisierte Verbrechen, sagt Dillon, der rund 5000 Industrie- und Gewerbebetriebe vertritt. Doch der Militäreinsatz dauert nun schon beinahe 6 Jahre. Die Bilanz ist kläglich. Dillon gibt zu, viele seiner Mitglieder wollen und können nicht mehr länger warten.
Sí, ha habido, sin duda, Una cantidad importante de personas que se han ido para allá.
Zahlreiche Industrielle und Gewerbetreibende ziehen weg, meistens in die USA. Jobs gehen verloren. Diese werden fehlen, wenn die Studenten der Technischen Uni später Arbeit suchen.
Das war ein Bericht von Franco Battel. 110 Millionen Amerikaner verfolgten am Wochenende den Super Bowl am Fernsehen. Der Final des American Football ist Amerikas größtes Sportereignis und die Halbzeitpause das prominenteste Werbefenster, das es in den dortigen Medien überhaupt gibt. Hier lief ein zweiminütiger Werbespot, der den Nerv der krisengeplagten Amerikaner trifft und auch politisch zu reden gibt. Denn die Hollywood-Größe Clint Eastwood lobt darin die Rettung der amerikanischen Autoindustrie. Und plötzlich bangen die Republikaner um ihr Aushängeschild in Hollywood. Bert Soltermann.
Es sind eindrückliche, emotionale Bilder. Sprühende Glut im Autowerk von Detroit, Industrieanlagen im Abendlicht, eine herbstliche Straße im Arbeiterquartier. Dazu getragene französische Hörner im Hintergrund. Schauspieler Clint Eastwood erzählt im 2-Minuten-Spot die jüngste Geschichte von Motor City USA. Nicht nur im Super Bowl-Spiel sei Halbzeit, sagt er in der Halbzeitpause, sondern auch in Amerika.
It's halftime in America too. People are out of work and they're hurting. And they're all wondering what they're going to do to make a comeback.
Die Leute hätten ihre Stellen verloren und würden leiden. Sie würden sich wundern, was sie tun könnten für ein Comeback, sagt Clint Eastwood. Doch die Menschen von Detroit hätten da ihre Erfahrungen. Sie hätten fast alles verloren, aber sie hätten alle zusammengehalten. Nun würde Motor City wieder kämpfen. Und dann schaut Clint Eastwood direkt in die Kamera, kneift die Augen zusammen wie in einem seiner Western und sagt, dieses Land könne man nicht mit einem Schlag umhauen.
This country can't be knocked out with one punch. We get right back up again, and when we do, the world's gonna hear the roar of our engines.
Wir stehen gleich wieder auf und dann lassen wir die Welt unsere Motoren hören. Mehr als nur Motorengeheul hörten viele Republikaner. Ein 12 Millionen Dollar Werbespot für die erfolgreiche, aber unter Republikanern umstrittene staatliche Rettung der Autobranche? Ein Werbespot, der die Industriepolitik von US-Präsident Obama in positivem Licht erscheinen lässt, bezahlt von Chrysler, einem der geretteten Konzerne? Karl Rove war politischer Berater von Ex-Präsident George W. Bush. Er ruft am lautesten aus, zum Beispiel am Fox-Fernsehen. Das sei ein Beispiel dafür, was passiere, wenn man Politik à la Chicago habe, sagt er in Anspielung an Obamas Heimatstadt, wo Korruption und Vetternwirtschaft eine lange Tradition haben. Der Präsident und seine Gefolgsleute würden Steuergelder benutzen, um Werbung zu kaufen.
And the President of the United States and his political minions are in essence using our tax dollars to buy corporate advertising.
Die Behauptung, dass Chrysler den Werbespot mit staatlichem Rettungsgeld im Auftrag Obamas finanziert hat, mag etwas weit hergeholt sein. Chrysler dementiert denn auch, dass das Weiße Haus irgendwas mit dem Spot zu tun habe. Aber es ist nicht nur Halbzeit in Amerika, es ist auch Wahlkampf in Amerika. Und die Republikaner wissen, dass ausgerechnet Mitt Romney sich damals gegen die Rettung der Autoindustrie ausgesprochen hat und dass Obama den Bailout zu einem zentralen Wahlkampfthema machen wird. Denn damit kann er bei den umworbenen Mittelschichtwählern punkten. Vielleicht reagieren die Republikaner aber auch so heftig, weil sie von Clint Eastwood enttäuscht sind. Dirty Harry ist nämlich Republikaner, war einst sogar Bürgermeister im kalifornischen Carmel by the Sea. Nun also schlägt er die Trommel für die Konkurrenz und für die zweite Halbzeit Obamas? Zeichnet sich bei Eastwood ein politischer Sinneswandel ab, wie man schon lange munkelt? In einem zornigen E-Mail schreibt der Hollywood-Star, das sei kein demokratischer Spot, sondern ein amerikanischer. Es gehe um amerikanische Jobs, um den amerikanischen Spirit. Chrysler, eine Metapher für die ganze USA.
Beat Soltermann. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin, für die Nachrichten Thomas Akkola, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.